Taktlos, Ausgabe 133, live vom Get-Together der Gesellschaft für neue Musik im Umfeld der Frankfurter Musikmesse. Zu Gast haben wir die Komponistin Charlotte Seiter, die Messechefin Cordelia von Gümnich, Thomas Rietschel, Präsident der Frankfurter Musikhochschule und Stefan Fricke, Vizepräsident der Gesellschaft für neue Musik und Redakteur für zeitgenössische Musik beim Hessischen Rundfunk. Musikmarkt geistlos heißt heute unser Thema. Unser Elfenbeinturmwächter hat dem ja gerade widersprochen. Ja, und wenn alle d'accord sind, dann könnten wir unsere Sendung ja jetzt eigentlich mit Musik festlich ausklingen lassen. Wie wäre es mit 4:33 von John Cage? Nicht zu laut, nicht zu leise?
Naja, oder? Das wäre eigentlich doch fast ein bisschen gemütlich und ein bisschen schlicht. Aber machen wir es ganz einfach so, aber vielleicht noch 4 ganz kurze Fragen so zum Schluss. Erstens, warum geht die Gesellschaft für neue Musik mit ihrer Zusammenkunft ins Exil des Frankfurter Schauspielhauses und nicht in die zentrale Löwenhöhle der Musikmesse? Zweitens, warum kümmert sich die Frankfurter Musikhochschule im Verbund mit der Frankfurter Musikmesse nicht um die berufliche Zukunft ihrer Absolventen? Drittens, warum komponiert Frau Seiter keine marktgängige, populäre Musik? Wäre doch vielleicht ein bisschen einfacher und einträglicher. Und viertens, warum wird auf der Musikmesse unter zeitgenössischem nur Pop verstanden? Wer fängt an von euch?
Soll denn jeder seine Frage beantworten oder soll ich die von Frau Seiter beantworten?
Ihr könnt die euch auch gegenseitig beantworten.
Also ich glaube, die Musikmesse macht um 18 Uhr zu, deswegen Stefan ist es Fricke. Ganz schön, dass wir dann hier im Schauspielhaus sitzen können, weil hier können wir auch länger sitzen. Und es liegt zentraler.
Ja, das ist so, obwohl auf der Musikmesse immer meistens noch so bis 22.30 Uhr Action ist.
Ich wollte gerade sagen, man hat weniger Störgeräusche, denn im Moment ist in dem Zelt auf der Agora noch ein Konzert von einem unserer Aussteller und ich glaube, das hört man auch bis in alle Hallen hinein und dementsprechend, glaube ich, hätten wir das Ambiente gar nicht gefunden, um hier zusammenzusitzen.
Obwohl wir ziemlich laut sein können, ja. Thomas Rietschel.
Also, ich sag mal inhaltlich was zu dem, was wir eben gehört haben.
Ja.
Ich kann es eigentlich nicht mehr hören und ich finde es auch völlig falsch. Also ich finde es völlig falsch, jetzt immer noch die gleiche Leier zu machen. Die Diskussion ist so uralt, wie die Kunst eigentlich selber ist, nämlich die Diskussion darum, ob die Politik die Kunst beeinflusst oder ob sie vom Geld abhängt oder nicht. Das war schon vor 500 Jahren so. Auftragskomposition, wir wissen es genau. Also das Thema ist uralt und ich mag es eigentlich auch nicht mehr hören, weil ich auch glaube, es ist nicht mehr besonders interessant. Und ich finde, es bringt uns auch nicht mehr weiter. Wie hat er gesagt, über den neoliberalen Einheitsgeist zu schimpfen? Es bringt uns auch nicht weiter, von den Tonträgerindustrie immer das zu fordern, womit sie dann eh kein Geld verdienen können. Sollen sie doch ihr Zeug machen, was sie wollen. Was mich interessiert, ist eine ganz andere Frage. Nämlich, das ist die, welche Bedingungen müssen wir heutzutage schaffen, damit Kunst noch entstehen kann. So, was sind die Räume, die wir gestalten müssen, damit sich das entwickeln kann? Das wäre für mich die wichtige Frage, als jetzt darüber zu jammern, dass sich der oder derjenige nicht so verhält, wie wir uns das eigentlich wünschen.
Wir jammern nie und nimmer. Frau Seiter, was brauchen Sie?
Das ist unser Daily Life, also genau diese Bedingungen, die wir ja jeden Tag erleben, um die wir ringen und um die wir kämpfen. Meine Güte, wir brauchen das so super altmodisch, es ist das langsam gereifte Werk. Wir brauchen einfach Möglichkeiten in langsamer Reifung überhaupt eine Biografie gestalten zu können, ein einzelnes Werk als ein Teilaspekt von irgendeiner ganzen Konzeption, die man hat, gestalten zu können. Es gibt ja, muss man sich klar machen, unglaublich viele Komponisten, die heute gezwungen werden, immer mehr Stücke in immer kürzerer Zeit für immer weniger Geld auch noch dazu zu machen. Also wir dürfen uns einfach nicht blenden lassen von diesen wenigen Komponisten, die in den Medien erscheinen und die irgendein Image in der Öffentlichkeit kreieren, das so aussieht, als ob so das Komponistenleben sei. Es gibt einfach ganz andere Realitäten von Komponistenleben, die an ganz anderen Stellen ansetzen und an ganz anderen Stellen einfach auch tägliche Mühsal, so unendlich altmodisch das ist, durchleben.
Ist für solche Entwicklungsgeschichten im Bereich des Musikmarkts, frage ich trotz Thomas Rietschels Einwurf, man solle da nicht was vermischen, was vielleicht gar nicht zusammenpasse, ist für solche Entwicklungsgeschichten in der Musikwirtschaft überhaupt noch Raum, Frau Gümnich?
Also da könnte man jetzt lange drüber streiten, was der Musikmarkt ist, denn das Thema Tonträger zum Beispiel.
Lass was weg, die sind nicht auf der Messe.
Ist kein Thema, was wir abdecken. Ich kann verstehen, dass unter dem Aspekt der Wirtschaft diese Zeiträume fehlen. Die Wirtschaft taktet unheimlich schnell und was dem nicht standhält, das verliert sie außer Blick. Und dementsprechend gebe ich Ihnen recht, diese Freiräume hat das, was in Frankfurt auf der Musikmesse stattfindet, hat dort bestimmt kaum Raum. Das ist mit Sicherheit so.
Aber wie schafft man dann diesen Raum? Fragen wir doch mal den Redakteur vom Hessischen Rundfunk. Gibt es da Möglichkeiten?
Ja, zunächst mal glaube ich, dass diese Räume einfach da sind. Wir müssen sie erstmal gar nicht schaffen. Sie sind da, die Leute nehmen sich die. Wer Kunst machen will, wird sie machen. Wer Musik komponieren will, wird das machen, mit mehr oder weniger Fortune in seiner Ästhetik, in seinen Aufführungsmöglichkeiten und so weiter. All das, was mit Musik zusammenhängt, das ist ja doch ein bisschen komplexer als ein Bild zu malen, was ich irgendwo hinhängen kann. Musik, wenn ich es nicht nur elektroakustisch mache, dann brauche ich viele andere Leute. Das andere ist, wie kann ich Räumen, die vielleicht noch nicht entdeckt worden sind, einen Raum, eine Öffentlichkeit geben. Die ARD mit ihren vielen Landesanstalten, zu denen ja auch der Bayerische Rundfunk gehört, hat diese Räume. Wir suchen kleinere Räume auf und bringen sie in größere Räume. Ob sie dann markttauglich werden oder sonst wie, das weiß ich nicht, werden sie im Regelfall nicht. Ich meine, wir reden ja wirklich über kleine Sachen. Das sind ja andere Märkte, die wir haben. Aber auch ein Nischenmarkt ist ja ein Markt. Also es ist ja nicht so, als ob hier einer säße in diesem illustren Kreise, der vielleicht nicht von der neuen Musik leben würde. Besser oder schlechter, aber es ist ein Markt und der funktioniert auch irgendwie, bedarf der Subvention, der Unterstützung, der Investigation, der Investition und so weiter und so fort. Also funktioniert genauso wie alle anderen Märkte und Gesetze auch.
Charlotte Seiter. Ja, gerade da, wo diese Stellen da sind, die Stefan Fricke gerade angesprochen hat, ist für uns als Komponisten natürlich so wichtig, dass wir verlässliche Persönlichkeiten im Gegenüber haben, im Dialog. Wir brauchen einfach Intendanten, die für Inhalte stehen. Wir brauchen an jeder Stelle, an der wir uns irgendwie bewegen, Personen, die für Inhalte stehen und die nicht einfach mit Ende der Amtsperiode austauschbar sind für irgendetwas anderes und dann eine ganz andere Perspektive vertreten. Das ist rar geworden. Also Gott sei Dank gibt es diese Personen an allen möglichen Orten. Die gibt es auch in der Wirtschaft, die gibt es auch in den Rundfunkanstalten. Es gibt diese aufrichtigen, uns helfenden, den Dialog mit uns auch langfristig Suchenden, unabhängig von Projekten. Also mit ganz vielen Leuten bin ich persönlich ständig in irgendeinem Dialog, unabhängig davon, ob man jetzt gerade über einen konkreten Auftrag mit einer Institution spricht oder nicht. Aber wir brauchen diese Dialogpartner, die mit Inhalten identifiziert werden.
Thomas Rietschel.
Ja, ich möchte ein bisschen dieses heile Bild der öffentlichen Rechtlichen etwas korrigieren, weil es gibt eine Zahl, die mich schwer beeindruckt hat. Die Gebühren, und das zahlen wir als Bürger, die Öffentlich-Rechtlichen kriegen, sind 8 Milliarden Euro im Jahr. Das ist genauso viel, wie der gesamte Kulturbetrieb in Deutschland auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene an Zuschüssen kriegt. Und wenn ich dann sehe, was sozusagen dann an Freiräumen durch die Öffentlich-Rechtlichen, vor allem im Fernsehen, geschaffen wird, damit Kunst auch wirklich präsent sein kann, dann finde ich das äußerst beschämend und äußerst wenig.
Ja, dazu kann ich mich jetzt kaum äußern. Das ist eine rundfunkpolitische Sache. Ich kann aber sagen, dass in allen Statuten der Landesrundfunkanstalten immer steht, Unterhaltung, Bildung, Information. Die Geschäftsleitungen legen das so aus oder so aus, finden den Sport wichtiger, und nicht das neue Hörspiel wichtiger. Aber das gibt es auch. Brechen wir das runter, gibt es noch viel, viel weniger.
Ich wollte damit nur sagen, also wenn es darum geht, wen sprechen wir an, um diese Freiräume zu schaffen, dann wäre für mich einer der ersten Ansprechpartner der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und vor allem das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Weil das finde ich wirklich ein Skandal, dass so viel Geld dafür ausgegeben wird, dass wir uns, wenn wir abends den Fernseher anmachen, genau die gleiche Scheiße sehen, Entschuldigung, die auf den anderen Kanälen auch läuft. Das, finde ich, ist wirklich ein Skandal. Und da, finde ich, gehörten Freiräume geschaffen. Denn nur das würde dieses Geld legitimieren, das von den Bürgern dieses Landes kommt.
Ein bisschen Freiraum in der Richtung auch auf der Frankfurter Musikmesse, sozusagen als Laboratorium, als kleines Glashaus, als Treibhaus.
Ja, ich glaube, das Thema für die neue Musik, die jetzt nicht Rock und Pop ist, Sie haben so schön in dem Xing-Portal geschrieben, der Geist der Musikmesse wohnt in der 3.1. Der ist aus der 3.1 auch schon noch woanders hin.
Ist die Halle 3.1, ja, die GEMA ist inzwischen aus der 3.1 verschwunden, deswegen hat sich da der Geist noch verstärkt.
Ja. Ich gebe Ihnen recht, da wo im Moment unglaublich viel Spirit drin ist und Geist drin ist, ist tatsächlich in diesem Nukleus in der 4.2, wo sich junge Musiker vorstellen können, die in der Regel aus dem Rock- und Pop-Business kommen, wo sich die Bildungsinstitute vorstellen. Da ist unglaublich viel Kreativität, da ist unglaublich viel Spirit zu spüren, wenn man sich in dieser Halle bewegt. Diese Lebhaftigkeit dort, die könnten wir in die eine oder andere Richtung ruhig noch ein bisschen mehr andern lassen, da ist noch Potenzial.
Jetzt habe ich bei Thomas Rietschels Invektive vorhin ganz deutlich durchgehört, dass er so ein altmodisches Gespräch, so ein Gegeneinander eigentlich überhaupt nicht will. Und ich vermute, dahinter steckt so ein bisschen die Sehnsucht, das Innovationspotenzial seines eigenen Hauses, das ja darauf ausgerichtet ist, eben junge Menschen sehr offenen Blickes und sehr offenen Ohres in die Zukunft zu führen, das zu präsentieren und vielleicht auch in eine Vernetzung mit solchen Institutionen wie der Frankfurter Musikmesse zu bringen, Thomas Rietschel?
Natürlich, da habe ich überhaupt nichts dagegen, im Gegenteil. Also ich denke dann jetzt auch, vielleicht ist es ja ein Fehler, dass wir uns zu wenig darum kümmern. Also
mehr wollten wir eigentlich im Moment gar nicht rausfinden, wie das dann verbessert werden kann. Da kommen wir nachher drauf. Ja, aber trotzdem, vielleicht erste Ideen. Offene Türen bei der Messe, materielles Entgegenkommen. Ich sehe die Augen von Frau von Gümnich leuchten. Nein!
Wenn wir junge Musiker ausbilden, dann geht es um zweierlei. Also das eine ist, dass wir sagen, natürlich, dass die Ausbildung von einer hohen Qualität sein muss. Und das zweite ist, dass das, was ich vorhin auch meinte, dass man versuchen muss, auch in der Ausbildung schon möglichst viele Freiräume zu geben, damit jeder auch den Weg finden kann, den er gehen möchte und der für ihn der richtige ist. Und das zweite ist natürlich auch, dass wir ziemlich viel Wert drauf legen. Und ich denke, es ist auch Aufgabe der Hochschule, die Studierenden darauf vorzubereiten, wenn mal der Kuschelpark Hochschule zu Ende ist und man steht vor dem Tor.
So Kuschelpark, ist das bei dir?
Es ist ein Kuschelpark und es ist zu Recht ein Kuschelpark. Natürlich, das heißt ja auch Freiraum. Das heißt, in gewisser Weise geschützt ausprobieren zu können, Erfahrungen machen zu können. Und das finde ich auch völlig richtig und legitim.
Und das in 6 Semestern nach wirtschaftlichen Kriterien, nach den Maßgaben eines Bologna-Prozesses, der für die Kunsthochschulen prima geeignet ist.
Die Diskussion in den Hochschulen läuft genau andersrum. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist eher in den Hochschulen, dass die Diskussion viel zu sehr in die Richtung läuft, dass man das weitermacht, was man schon seit 50 Jahren gemacht hat. Also es geht nicht darum, ich glaube, die Gefahr der deutschen Musikhochschulen ist nicht die, dass sie zu sehr vermarktet oder zu sehr berufsorientiert ausbilden. Das ist eine von außen hereingetragene Diskussion, die aber in den Hochschulen so überhaupt nicht stattfindet, sondern die Fronten liegen da ganz woanders.
Also dann nehme ich die Leimrute wieder zurück.
Die kannst du zurücknehmen.
Und bin überzeugt, dass die Ausbildung der Frankfurter Hochschule für Musik und Theater auf eine sehr humanistische Art und Weise junge Musikerinnen und Musiker auf einen Musikmarkt vorbereitet und auch einstellt, in dem sie sich bewähren können, in dem sie aber auch bestehen können. Könnte man so das Ausbildungsziel der HFMTH hier in Frankfurt formulieren? Ja,
also sagen wir mal, um diesen einen Aspekt nochmal hervorzuheben, ich finde es wichtig, dass wir junge Künstler ausbilden, die in der Lage sind, mit dem Musikmarkt umzugehen, die ihm nicht ausgeliefert sind, sondern die in der Lage sind, die Mechanismen kennen und verstehen und die wissen, sich darin zu bewegen und ihren Platz zu finden.
Und eine solche Musikerin hat gerade hinter mir Platz genommen und die soll jetzt auch Raum bekommen, denke ich. Sabine Akeko-Arendt, sie ist Musikerin mit Schwerpunkt zeitgenössische Musik, Geigerin. Und sie spielt jetzt Study for String Instrument von Simon Steen Andersen.
Ja, und gleich dran gibt es dann die Nachrichten aus der Welt des Wahren, Schönen und Guten mit Hans-Peter Schupp. Aber erst Live-Musik.